Die Predigt hat den Titel Jetzt weiß ich. Wir kennen ja alle Menschen, die zu einer ganz bestimmten Spezies gehören, zu den sogenannten Ja-Aber-Christen. Die sind keine seltene Erscheinung und es mag gut sein, dass wir auch früher zu ihnen gehört haben. Vielleicht ist es sogar bis zum heutigen Tag so fallweise. Das Entscheidende aber, das hören wir nicht aus dem Mund unseresgleichen, das schreibt uns nicht ein anderer Mensch ins Gewissen. Nein, es ist der Heilige Gott, der uns in- und auswendig kennt und der völlig zu Recht ein begründetes Aber über dein und mein Leben verhängt hat, über unser Sein und über unser Denken. Er kennt ja den Gesundheitszustand unserer Herzen. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt fürs Erste Gottes Beschreibung eines berühmten Mannes vorlesen. Einen einzigen Vers, nicht mehr als 3 Zeilen lang, der lautet: Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, aber aussätzig. Ist es nicht ein schreckliches Aber, dass wir in so wenigen Worten über ihn lesen, über diesen so hoch angesehenen, so geschätzten, so siegreichen Feldherrn? Dieses Aber steht zwischen 2 Welten, in denen sich dieser Mensch bewegt. Die eine Welt, die ist gewaltig, ist voller Erfolg und Glanz und Ehre und Ansehen. Die andere aber ist voller Elend und Gedanken der Hoffnungslosigkeit. Und es ist die furchtbare Wirklichkeit, in der Naeman in seinem Innersten lebt. Ja, leben nicht auch viele von uns in mehreren Welten? Mit einem Bein stehen wir im Beruf, erfüllen treu unsere Pflicht nach außen hin, auch die anerkannt tüchtige Hausfrau und der nette, so hilfsbereite Nachbar. Andererseits leben wir mit unserer Familie zusammen, wo man uns gut kennt, so oder so, aber Hand aufs Herz, innerlich, ganz tief drinnen, wo sonst keiner hinsieht, da leben viele von uns ganz ein anderes Leben, in einer Welt des Elends, auch viele von uns Christen. Und das hat einen Grund. Eine berufliche Frage, ein äußeres Problem, das quält uns doch bei Weitem nie so wie das, was uns in den stillen, einsamen Stunden bewegt und aufwühlt. Unsere Gedanken, die kreisen ja nicht so sehr um die Welt um uns her, auch nicht um die Familie als solche, sondern vielmehr um all das, von dem wir schon so lange innerlich wegkommen wollen und es doch nicht können. Jede noch so fröhliche Stunde im Familienverband, die Freude an den Kindern und Enkeln, jede berufliche Ehrung, jeder Erfolg, jeder sonnige, jeder freie Tag ist niemals in der Lage, auf Dauer diesen Umstand zu übertönen, der gerade bei Naeman immer wieder blitzartig durchscheint, der wieder und wieder laut wird in ihm, dieses Aber aussätzig. Steht solch ein Aber auch zwischen dir und der Welt, zwischen dir und der Familie, zwischen dir und deinen Aufgaben, zwischen dir und Gott? Oh ja, wir beschäftigen uns halt umso mehr, um dem auszuweichen. Aber es gelingt uns nicht. Weil Gottes Aber über unserem Leben, dieses Aber unseres Gewissens, unsere Herzen plagt. Und weder dies noch jenes Genussmittel noch mentale Tricks oder auch ein Glas Wein können auf Dauer das verdrängen, was uns selber so unangenehm ist, was dieses Elend in unserem Leben ausmacht. Und so auch bei Naeman, der Aussatz, der bestimmt sein Fürchten, sein Denken und sein Tun. Aus eigener Erfahrung möchte ich dazu sagen, das lässt uns einen dann ja erst recht tüchtig erscheinen vor den Kollegen, da gibst du Gas, da tust du mehr, als von dir erwartet wird, nicht wahr? Na, vielleicht war es auch bei Naeman so. Du flüchtest dich in die Arbeit, in das soziale Engagement, du bist lieb, du bist nett, man lobt dich innerlich, aber bist du zerfressen vor Bangigkeit, hast Angst vor der Leere und Stille, die dich erwartet, wenn du dann alleine zu Hause sitzt. Alleine, einsam bist du ja längst auch im Kreis deiner Bekannten, deiner Lieben mit deinem Problem oder etwa nicht. Aber aussätzig, jawohl. Schreiben wir darüber ein anderes, ein passenderes Wort, aber ein Sünder. Ja, du und ich. Der Aussatz ist in der Bibel ein Bild auf die Unreinheit, die Sünde. Wir werden das noch näher erörtern. Aber jetzt sehen wir uns erst einmal den großen Hoffnungsstrahl an im Leben des Naaman. Es ist wohl einer der bekanntesten Texte der Bibel im zweiten Buch der Könige. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Und da sprach der König von Aram, geh, zieh hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass dieser von mir verlangt, ich soll einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam der Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Das ist der Hoffnungsschimmer, den der Naaman nur mit beiden Händen ergreift, aber auf seine Weise, so wie er, der Herr Naaman, der hochgeehrte, gewaltige Mann, zu tun gedenkt. So ist er, so denkt er kann nicht anders. Das aus Israel geraubte Mädchen spricht vom Propheten in Samaria und das sicher in tiefem Heimweh und Sehnen. Und doch ist solches ein Dienst, an dem sich jeder von uns ein Beispiel nehmen kann. Stets auf den Herrn und auf seine Hilfe hinweisen, auch wenn man selber gefangen liegt, wohin auch immer, sogar mitten in Sünde. Das ist auf Dauer der Weg in die Freiheit. Doch zurück zum Naaman. Er sieht also den ihm geläufigeren Weg vor, erst zu seinem König und dann zum König von Israel. Das ist sein Metier, das ist sein Stil, das entspricht seiner Vorstellung von seiner hohen gesellschaftlichen Stellung und Ehre. Diese Etikette behält er bei. Wenngleich er an einer tödlichen Krankheit leidet, orientiert er sich immer noch an irdischen Größen und Werten. Und das wirkt sich dann sofort nach mehreren Seiten aus. Und was es gebracht hat, wurde uns im Wort Gottes ja gezeigt. Das bedarf kaum noch eines Kommentars. Bei all seinem Geschätztsein, bei allen militärischen Ehren, ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass Naaman als Anführer einer syrischen Terroreinheit agiert, die Israel überfällt und Menschen raubt. So sauber ist die Ehre dieses politischen und militärischen Machtmenschen ja nicht. Und deshalb umgeht er wohl auch den direkten Weg zum Propheten und wählt den krummen Weg. Auf dem wir hier aber Gottes Wort und seine Meinung und sein Aber vor uns haben, konzentrieren wir uns jetzt darauf, wie es weitergeht dort beim Propheten, bei dem Mann Gottes. Die Wagen Naamans stehen mit allem Drum und Dran schließlich vor der Tür Elisas. Aber was geschieht nun? Vorerst nichts, bis Elisas Diener herauskommt zu ihm. Und deshalb nützen wir jetzt die Zeit, um den biblischen Vergleich weiterzuführen, den Vergleich mit der Sünde, die für den Aussatz steht. Ist es nicht so, unzählige Menschen leben all ihre Jahre in zwei Welten. Sie scheinen sorgenfrei zu sein, wenn man sie beobachtet in der Gesellschaft. Sie wirken fröhlich. Das sind sie auch eine Zeit lang. Immer wieder fühlen sie sich offensichtlich wohl. Da sieht man sie, trifft man sie, so meint man, das sind glückliche Leute. Und man würde nicht denken, dass da noch eine andere Welt existiert, die sie umgibt, bei Tag und Nacht. Würde, habe ich gesagt, würde, wenn es nicht auch wir besser wüssten, wenn es uns nicht selber so gehen würde, nicht wahr? Denn da gibt es ja noch eine Welt um uns her, eine Welt, in der andere Zungen das Sagen haben, wo uns andere Augen anschauen, wo andere Stimmen laut werden in uns. Eine Welt, die uns Tag und Nacht in Spannung hält. Oder etwa nicht. Und ob und wie diese unhörbaren und unsichtbaren und doch so quälenden Gewalten zur Ruhe kommen können, das ist für uns ein größeres Problem als die ganze sichtbare Umgebung. Es ist die Aktivität unseres Gewissens, wegen unserer halbherzigen Hingabe an Jesus. Und deshalb die Angst vor den stillen Stunden, die wir dann zu übertönen suchen, mit Unterhaltung, mit etwas mehr Lärm, auch musikalisch, vielleicht singen wir lauter, mit vermehrter Beschäftigung. Und wir kommen dem doch nicht aus, was uns das Gewissen immer wieder zuraunt, aber aussätzig, aber ein Sünder. Und ach, was möchte einer geben, dass diese Stimme doch endlich zum Schweigen gebracht würde? Was würde man alles gerne auf sich nehmen, wenn das nur aufhören würde? Aber trotz diesem Schleier, an dem wir ja selber so emsig mitgewirkt haben, der all das Zudecken soll, was vor Gott und Menschen unsere Hölle auf Erden bedeutet, lässt der barmherzige Herr uns nicht in falscher Ruhe auf das Unvermeidliche zugehen. Er deckt es auf, er deckt es immer wieder auf, und das ist sein gnädiges, sein hilfreiches Tun. Immer wieder, wenn wir uns, ob zufrieden oder verunsichert, zurücklehnen in stillen Momenten, tönt es aus dem verborgensten Dunkel, aber aussätzig. Ein Sünder. Und solange das nicht aufhört, ist es aber noch Gottes Ziel. Na und jetzt steht er da vor des Propheten Türe, der ganze Aufwand, den ein Sünder treibt. Da stehen Wagen voll mit Bediensteten und mit dabei 360 Kilo Silber, 6000 Goldstücke, 10 Feuergewänder. Es ist vorgesorgt für jede nur erdenkliche Möglichkeit und Zahlungsform. Nur weg von meinem Leiden, nur weg von dem Aber aussätzig. Das Wort vom lebendigen Gott ist ihm begegnet, dem Naaman, das Wort vom Propheten, das Wort vom Sünderheiland, den er aufsuchen soll. Ja, wohl allen, die ihn suchen und finden. Und lange genug ist er um ihn herumgeschlichen. Naaman hat sich vorerst lieber auf die falsche Fährte begeben, das hat ihm sein inneres böses Leiden gelehrt, seine traditionelle Meinung diktiert ihm, wie er vorzugehen habe. Erst einmal zum König und erst einmal Geld in die Hand nehmen. Das ist es ja, was man braucht in dieser Welt. Und Empfehlungsbriefe an den König. Dann werden ja wohl die Türen aufgehen, so denkt die Welt. So dachte Naaman, der Gewaltige. Gottes Visitenkarte über ihn blieb dabei. Sie behielt das Schlusswort, aber aussätzig. Denn Gesundheit kann man nicht kaufen und schon gar nicht Gewissensfreiheit. So dumm war Naaman ja nicht, das nicht zu wissen, aber diese Welt und wir, ihre Aussätzigen, die wollen und können von Haus aus nicht anders. Natürlich versagt hier auch ein König und ein Kaiser, auch wenn er sich sonst gerne wie einen Gott verehren lässt. Aber eine Krankheit, und die Sünde ist eine Krankheit, eine weit schwerere als jede körperliche Krankheit, denn sie hat ewigen Charakter, über den leiblichen Tod hinaus. Die Sünde, die ist ansteckender als alles, die heilt kein Monarch. Nein, eine Krankheit kann kein Herrscher dieser Welt heilen, auch kein Gläubiger, wenn es denn einen solchen überhaupt gäbe. Und nun gar ein schuldbeladenes Herz, da kann kein Mensch helfen. Und doch meint Naaman, dass er mit Geld und Menschenhilfe etwas erreichen kann und möchte so zum Ziel kommen. Vielleicht mit Religion? Mit den Festgewändern? Ach, wie viele Religionsgemeinschaften, auch christliche, wie viele Tafeln vor Ordinationen von Psychoanalytikern und Psychotherapeuten gibt es in unseren Straßen. Und sie alle können doch den Aussatz der Seele nicht heilen. Und doch versuchen Menschen es immer wieder, geben viel aus von ihren oft wenigen finanziellen Mitteln, bringen schmerzliche Opfer, bringen Opfer für Arme und hoffen, dass doch einmal der innere Druck endlich nachlassen möge. Mitnichten. Geld und Opfer können unser Gewissen nicht loskaufen von dem, was Gott dem Menschen an Schuld zurechnet. Und die wird täglich größer, greift um sich wie der Aussatz. Wohl können uns Freunde finanziell unterstützen, können uns eine Zeit lang trösten, aber bei der Not des Gewissens, da versagt alle solche Hilfe. Ja, schwerer wird's noch. Und Gott warnt an dieser Stelle, ich denke, wir alle kennen das Wort aus Jeremia 17,5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Das ist die Klarstellung von Gott her. Wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. In diese verzweifelte Situation des Aussätzigen hinein spricht Gott sein Wort durch Elisa. Dann nehmen wir das heute mit, auch in unsere dunklen Stunden, die ja unweigerlich wiederkommen werden, auch für jeden neu gemachten Christen. Denn Jesus hat uns vorausgesagt, dass er zu uns reden wird in der Finsternis, so in Matthäus 10, 27. Und dieses Gotteswort aus dem Mund des Propheten lautet, er soll zu mir kommen. Es war immer der Ruf Gottes in Christus Jesus, das stille, sanfte Reden. Und die Gewissensnot unterstreicht es in jeder dunklen Stunde mehr, deutlicher, stärker. Komm her, übergib dich mir ganz. Komm heute, jetzt. Ja, bis zur Türe ist er dann auch gekommen, der Naaman, zur Türe am Haus des Propheten. Dort aber überwindet den starken Kriegsmann eine katastrophale Niederlage. Die typische Kampfmethode der Sünde. Gott zieht den Naaman. Und Naaman zieht wieder weg, im Zorn. Kennen wir das nicht auch? Weil es nicht so ging, wie wir gemeint haben? Beinahe, um ein Haar wäre er deshalb um sein Glück gekommen, der Mann mit dem Aber Gottes. Das Aber hat ihn hergezogen und sein Stolz treibt ihn wieder weg. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle die Bedeutung des Namens Naaman erwähnen. Annehmlichkeit, Lieblichkeit, so heißt er. Er zeigt aber noch keine Spur davon. Aber ach, was machen auf unserem Weg zu Gott die menschliche Tradition und das Eingebildetsein unseres Stolzes aus? Was für ein großer und dummer Schaden. Unermesslich, was wir so versäumen, an welchen Segen wir da hochmütig vorübergehen. Weiter geht's im Text dann so. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. So viel hat er noch, der Sünder, Stolz und Eigendünkel, die streiten gegen sein Seelenheil. Es tut ihm weh, dem großen Mann, dass der Prophet ihn nicht persönlich behandelt, sondern ihm etwas so Gewöhnliches über einen Boten ausrichten lässt. Das ist er nicht gewohnt. Aber Gott weiß wohl, was er tut an uns. Und wenn er heilen will, da ist es nicht abgetan mit dem Körperlichen. Der Schaden sitzt ja viel tiefer, im Herzen. Denn aus dem Herzen kommen die argen Gedanken, sagt Jesus. Und das ist es, was den Menschen unrein macht. Der innere Aussatz, die Sünde ist es, die ihn verloren gehen lässt. Aus dem Herzen kommen die argen Gedanken. Und damit profiliert sich Naaman nun vor seinen Leuten. Siehe, ich dachte, ich meinte, denn wie steht er denn jetzt da vor seinem Gesinde, wo er doch selber wie ein Dienstbote behandelt worden ist? Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen. Na, ist das nicht eine fatale Sache, dass man eine Krankheit haben und auf den Tod zugehen kann und immer noch erhebt sich das gekränkte Herz? Wie geht's uns denn dabei? Der kranke Mensch, ein Meister im Ignorieren der Tatsache, dass seine eigene Zeit abläuft, der nimmt sich immer noch Zeit, um auf andere zu spinnen in seinem Elend? Ist das nicht ein typisches Bild auf die innewohnende Sünde und ihre Auswirkungen und nicht zuletzt darauf, was mit uns in die Hölle fahren wird, wenn es am Ende immer noch heißt, aber ein Sünder, aussätzig, Weil dort wird sich dann nichts mehr ändern daran. Dort wäre man schon froh, wenn ein anderer ohne solch ein Aber auch nur das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauchen würde, um die eigene Pein zu lindern. Die Pein, die hier schon begonnen hat und dort nicht mehr aufhören wird. Aber Naemann kann in seinem Zorn jetzt nur mehr als Feldhauptmann denken. Er wäre gar nicht in der Lage dazu, jetzt zu verstehen, dass das durchdringende Prophetenauge ihn aber nur als Aussätzigen sieht. Weil viele sind wohl so an Gottes Gnade vorbeigegangen, weil sie gemeint haben, sie müssten von Gott anders behandelt werden als andere, anders als die gewöhnlichen, armen Sünder, anders als die offensichtlich Verlorenen, als die Säufer, die Huren, die Korrupten und alle Verbrecher. Man ist ja wer. Freilich hat viele, die sich hier ausgrenzen wollen, ursprünglich auch ihre Sünden und Krankheitsnot zum Wort Gottes getrieben. Aber wenn ein Mann Gottes ihrer Sache ernsthaft auf den Grund geht und dabei ihre Scheinwelt aufdeckt, die ihnen ja so wichtig scheint in dieser ihrer Welt, ja, wenn Gott ihnen unerbittlich den Aussatz ihrer Sünde vor Augen hält, dann weichen sie aus, dann gehen sie weg, da fühlen sie sich unverstanden, da sind sie abgestoßen. Man muss mich ja doch nicht gleich wie den größten Sünder behandeln. Man kann doch nicht alle in einen Topf werfen, so als wäre ich durch und durch verdorben, nicht wahr? Mich auf die arme Sünderbank setzen, das geht ja nicht. Und so flüchtet der Mensch wieder zurück in seine Scheinwelt. Nein, es geht ja nicht wegen meines Namens und schon wegen der Familie, ja auch um der Selbstachtung willen, dass man mich so herabsetzt. Und da geht er weg, der Mensch, geht nach Hause. Eigentümlich ruhig wird er sogar über diesen Weggehen, fühlt sich wohlig erhaben in seinem Selbstwertgefühl. Aber da drängt es sich wieder dicht heran an ihn, sein Elend, und sagt, aber aussätzig. Wie sagt denn er immer noch, ich dachte, ich meinte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Ja, etwas Besonderes hätte ich gerne gehabt, etwas Feierliches. Vielleicht müsste ich auch noch ein Opfer bringen und Gott müsste unter heiligen Umständen feierlich angerufen werden. Für mich, ja, für mich. Hörte sie heraus, seine Krankheit? Na sicher hörte sie. Kennt ihr sie, die Diagnose? Seid ihr auch alle damit behaftet, so wie ich? Das Ich, das will ordentlich behandelt werden. Ein Ritual für das Ich. Eine heilige Handlung. Ein Gott für das Ich. Ich will, ich mag und ich kann kein gewöhnliches Mittel akzeptieren, das auch jeden anderen Aussätzigen, jeden anderen Sünder hilft. Nein. Und deshalb suche ich mir jetzt andere Seelsorger. Ich suche mir einen besonders gesegneten Evangelisten, einen, von dem die Leute sagen, den musst du hören. Was hat aber Jesus gesagt? Sie haben Mose und die Propheten. Wisst ihr, wie oft einem das durch den Sinn geht, wenn Leute mit ihren Problemen kommen, telefonisch, per E-Mail, sie wollen eine Sonderbehandlung. Da kannst du sie 100-mal zu Christus schicken mit ihren Fragen. Sie sagen, ja, aber. Heute haben wir viel mehr als Mose und die Propheten. Wir haben Jesus und sein Wort, den Sohn Gottes, den Retter und Heiland der Sünder, der niemanden hinausstoßen wird. Aber über deine Sünde wird er mit dir reden, über die Sünde, dass du dich ihm nicht ganz übergeben hast. Und diese Sünde wird dich plagen und du wirst keine ruhige Stunde mehr haben in dieser Weltzeit und eine ganze Ewigkeit nicht, wenn du von Jesus weggehen und nicht hören und nicht dableiben und ganz gesund werden willst. Dein Ich meinte, ich dachte, das wird dir nicht zum Heil gereichen, ganz im Gegenteil. Ja, selbst wenn der gesegnetste Evangelist und Seelsorger über dir Gott anrufen würde mit innigen Flehen und Erbarmen für dich, es wird dir nicht helfen, wenn du seinem Christus ausweichst, wenn du dich seinem klaren Wort entwindest, wasche dich, so wirst du rein. War es nicht ganz einfach, was der Prophet dem Naemann aufgetragen hatte? Es liegt an der Kompliziertheit des hochmütig Kranken, des Sünders, dass es nicht dazu kommt, dass er frei wird von allem seinem inneren Übel. Wir müssen ins Licht des Wortes Gottes. Mach dich auf dazu. Immer wieder. Im ersten Johannesbrief steht im Kapitel 1, so wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Gesund werden am inneren Menschen, gesund werden vom Aussatz der Sünde geht ja nur, indem ich zu Jesus komme, bei ihm bleibe, seine Vergebung annehme und mein ganzes Recht, meine Meinung an ihn abgebe und so im neuen Leben wandle. Und da steht im Kolosserbrief im Kapitel 2, wie einfach das geht. Da steht, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. So einfach ist das. Wie ihr Christus angenommen habt, so wandelt in ihm. Aber ich dachte, ich meinte, er soll herauskommen zu mir und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Ja, etwas fühlen möchte ich, etwas sehen, ein Wunder erleben, das mich vor den anderen dann heraushebt, etwas, womit ich Anerkennung finde in der Gemeinde und in der Welt. Nicht dieses so unspektakuläre, mich im Glauben verlassen auf Jesu Opfertat, davon merkt und sieht ja keiner was. Nicht so etwas Demütiges, mich 7-mal untertauchen im Jordan, was für uns heißt, mich für mitgestorben zu halten mit Jesus und in ihm, in seinem neuen Leben, für mich, seiner inneren Gesundheit, mich zu erfreuen. 7-mal. Wenn das jemand mitbekommt, dann werde ich ja lächerlich. 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 7-mal die Zahl der göttlichen Vollkommenheit im dreckigen Jordan, im Todesfluss. Das hieße ja, mich für immer mitgestorben zu halten mit Jesus. Und sein Blut reinigt mich. Viele von uns haben keine Vorstellung, wie unbeliebt diese Anweisung Gottes unter den hochmütigen Ja-Aber-Christen ist. Denn wenn ich mich für mitgestorben halte, dann gebe ich ja mein gesamtes Recht auf mich selber an Jesus ab. Dann bin ich aber der Letzte in meiner Gemeinschaft. Das ist ja richtig. Genau das aber würde deine Gesundheit bedeuten, deine innere, deine seelische Gesundheit. Wie viele halten sich da selber vom Heil ab, weil sie etwas Besonderes für sich in Anspruch nehmen wollen, weil sie etwas fühlen wollen, weil ihnen Gottes Wort nicht genügt. Wir stimmen doch gerne ein in das Lied, das wir heute schon gesungen haben. Wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Und ich habe gerungen und ich habe geseufzt unter meinem Aussatz als Gläubiger, bis ich entdeckt habe, was falsch war und was Gott wirklich von mir fordert. Alles, was in mir ist. Meine Meinung und mein Recht auf mich selbst. Denn wenn ich angesichts einer Versuchung zum Herrn gebetet habe, Herr, hilf mir, ich will es jetzt nicht sagen, ich will das jetzt nicht tun, ich will das jetzt nicht ansehen und nicht denken, dann ist mir keine Hilfe geschehen. Habe ich aber gesagt, Herr Jesus, sagst du das jetzt? Denkst du das jetzt? Tust du das? Dann war die Versuchung weg. Dann hat er die Situation übernommen. Und das gehört zu meiner geistlichen Erziehung, damit ich das Leben in Christus verstehe und lerne, das zu tun, was Gott will. Und ich kann mich dabei keines Guten rühmen. Ihr versteht, im ersten Fall wäre ja ich der gewesen, der etwas nicht sagt, nicht tut, nicht denkt. Das ist aber wieder nichts anderes als das alte Leben in Sünde in meinem Ich, wo ich von Jesus nicht abhängig bin. Da bin ich ja nur religiös und will den Herrn als Helfer missbrauchen. Im zweiten Fall, wenn ich Jesus in jeder Situation in mir leben und tun lasse, nach seiner Meinung nämlich, dann bin ich nichts und daher ist alles. Die Sache ist sehr einfach und weder salbungsvoll noch publikumswirksam, noch von meinen Gefühlen abhängig. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die ist so wichtig, dass der Widersacher sie immer wieder mit 1000 Tricks zu verschleiern sucht. Das aber ist die Freiheit in Christus. Das gehört vor allem anderen zum Wandel in Christus. Da gibt es nichts, dem Herrn gegenüber zu meinen, zu denken. Das ginge nur fehl. Das wäre ja sonst ein Ersatzchristentum, ein Antichristentum. Ja, was meint ihr, wie oft ich sogar, während ich hier predige, hereinschießende Gedanken und alles Mögliche und Unmögliche so dem Herrn anbefehlen muss? Und das will anfangs noch geübt sein, geht durch die Hilfe des Heiligen Geistes aber bald so ins Wesen über, dass es keiner Anstrengung bedarf, in Christus zu bleiben. Wir verstehen, Gott hilft dabei, das zu tun. Gott hilft. Das ist die Bedeutung des Namens Jesus. Aber hier, an Naaman, bemerken wir die typische Wirkungsweise des Feindes in Zustimmung und Aufbegehren unseres fleischlichen Wesens. Er versuche doch einmal, das rechte Glaubensleben einen zu erklären, der nicht in Christus ist. Hier ist ja eine ganz teuflische Falle aufgebaut und das Fleisch, das spricht sofort darauf an. Und deswegen schreibt Paulus ja an die Galater, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Es gibt auch noch andere Unruhige, von ihrem Gewissen geplagte, die auch sagen, ich meine. Und zwar meinen sie, dass sie nicht Sünder genug sind, um das zu verstehen. Sie meinen, sie würden die Gnade Gottes eher annehmen können, wenn sie selber nur tief genug gefallen wären. Und dabei wiegt aber ihre Eiszapfennatur schwerer als die Sünden der anderen vor Gott. Das bedenken sie nicht. Noch andere wieder, die wollen etwas fühlen, die wollen sehen, dass ihnen die Sünde weggenommen wurde. Ja, mein lieber Mensch, wer bist denn du, dass das Heil in dir läge? Dass du etwas verspüren müsstest? Ja, wenn du etwas verspüren sollst, dann deine Sündhaftigkeit. Da hättest du dann genug zu fühlen, wenn nicht schon ein anderer für dich geschrien hätte und auch die Verdammnis für dich erlitten hätte, der Christus nämlich. Deshalb kannst du nichts fühlen, weil das Heil in Christus liegt und nicht in dir. Und wie hoch würden wir wohl die Nase tragen, wenn man an uns von außen sehen könnte, dass unser abscheulicher Sündenaussatz von uns gewichen ist und wir jetzt plötzlich heilig aussehen würden, nicht wahr? Nein, das Heil ist in Christus und alles andere Gute auch, in dir und in mir ist nichts davon, was wir fühlen oder sehen oder womit wir prahlen könnten. Aber als gleiche Sünder verstehen wir doch den Naaman recht gut, nicht wahr? Wir kennen ja all die dummen Symptome im Gefolge unserer inneren Krankheit. Aber möchten wir denn etwas erleben von unserem großen Arzt her? Wir würden uns nur brüsten damit. Und das wäre nichts anderes als die große Sünde, dass sie nicht glauben an mich, wie Jesus sagt, sondern vielmehr an sich selbst. Alles, was wir ursprünglich meinten und vielleicht auch jetzt noch meinen, wie das Christentum nach unseren Vorstellungen sein und gehen müsste, geht auf in dem einen Satz, geh du hin und tauche dich 7-mal unter im Jordan und dann werde ganz und wandle vor mir, so wie es dem Vater des Glaubens einst gesagt worden war, dem Abraham. Geh mit allem, was dich bewegt und was du meinst zu deinem Heiland und erbitte und erwarte von ihm, was er uns zugesagt hat, alles andere kann Gott nicht gefallen. Damit zurück zu Naaman. Jetzt stellt er zu allem Überfluss in seinem Zorn die Flüsse Syriens, nämlich Abana und Parpa, auch noch als besser hin, als den Todesfluss Jordan in Israel. Ich denke, diese Wortstellung sagt gläubigen Bibellesern genug. Der Fluss Abana heißt übrigens steinig-felsig und Parpa heißt der Schnelle. Jordan heißt der Hinabfließende und ist das Bild auf den Tod. Nachdem er aber das getan hat und zornig weggegangen ist, lässt der liebevolle Gott ihm die Hilfe von einer anderen Seite zukommen. Und auf die hört er, der Herr Feldhauptmann. Ist doch interessant, nicht wahr? Er hatte gesagt, sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, wenn er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Jetzt möchte ich nicht weiterhin dem Naaman hier im Zeug flicken, ich habe ja bei mir selber genug zu tun, aber wir bemerken einmal mehr, diese versteckte Geltungssucht des Ichs, die hat mehr als 1000 Leben, die ist wie ein Stehaufmännchen. Es war ja nicht vergeblich zu hören, tauche dich siebenmal unter den Jordan, nicht wahr? Die nächste Situation, die ist wunderschön anzusehen, wie seine Diener sagen, mein Vater. Sie appellieren an seine Vernunft und der Name Naaman rückt endlich seiner Bedeutung näher. Aber auch hier gewinnt sein Ich wieder am Boden. Sein angeschlagenes Image sieht jetzt wieder Land. Mein Vater, hört er diese vertrauliche Anrede und es sieht ganz danach aus, dass er vernünftig würde. Ja, wie war denn das bei deiner Bekehrung durch Gott, den Leuten gegenüber? Hast du dein Ansehen vor den Leuten gerettet durch einen menschlich vernünftigen Beweggrund? Warum du dazu geleitet wurdest, Christus anzunehmen? Was war denn der Beweggrund, dass du endlich hingegangen bist, wo du hingehen solltest? Dass du endlich den kleinen, geistlich vernünftigen Gehorsamschritt gemacht hast, der dir vorher so abstrus, so unangenehm, so demütigend vorgekommen ist? Ja, fragen wir lieber nicht. Es reicht, dass Gott weiß, was in unseren Herzen los war und noch ist. Aber kehren wir noch einmal zurück zu dem Moment, bevor Naaman in diesen Rat eingewilligt hat, gehen wir die Überlegung zusammen mit ihm durch. Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Natürlich hätte er es getan. Die Geldsumme, die wäre nicht so hoch gewesen. Er hat ja genug Silber und Gold dabei. Auch keine Mühe wäre zu groß gewesen. Also denkt ja jeder Sünder, der das Heil und den Seelenfrieden sucht. Hätte uns jemand gezeigt, wie wir uns kasteien müssen, wie wir in harter Arbeit und treuer Pflichterfüllung all das abbüßen können, was uns so beschwert. Aber ach, der Versucher gibt es viele. Wir kennen das. Es umgibt uns ja genug Religion und Kirche. Es existieren hunderte Klöster im Land. Es gibt esoterische Programme. Es gibt genug wunde Knie bei den Religiösen, die von all dem Großen, was sie tun wollen, ein Lied singen können und viel Geld spenden dabei. Aber sind sie frei geworden? Ja, Menschen können uns immer viel einreden, wenn wir nicht auf Gott hören wollen. Aber frei wird niemand dadurch. Zu Hause kommt er ja doch wieder. Es dauert nicht lange. Dann ist er wieder da, der Satz. Aber ein Sünder. Es mangelt auch nicht an anderen, den in gläubigen Kreisen schier unausrottbaren Versuchen, die vollbrachte Wahrheit und den einfachen Weg in Christus zu umgehen. Da liest mancher zig weiterführende Bücher. Alles, was er habhaft wird. Und doch wird es innerlich nicht anders mit ihm. Er grüßt das Heil wohl von Ferne, aber erreichen tut er es so nicht. Ein solcher Mensch fährt emsig zu unzähligen Vorträgen, er spricht mit vielen Seelsorgern, mit geistlichen Sachverständigen. Alles tut er, alles liest er, auf alles hört er. Nur den einen Satz, allein in Christus. Nur das eine Wort, nur den definitiven Glauben an Christus, nur den einen Umstand, sein ganzes Recht auf sich selber abgegeben zu haben. Den umschifft er gekonnt. Und was passiert? Das Heil bleibt ferne. Der Friede in Christus bleibt aus. Trotz Bibellesen, trotz Beten. Dann schaut euch um in den Gemeinschaften, wie viel Ärger, wie viel seelischer Schaden da ist, worüber die Gläubigen klagen, was sie bedrückt, wie wenig sie vom Frieden in Christus zu sagen wissen, ohne dass sie lügen. Ganze Bibliotheken haben sie zu Hause. Ja, Wissender sind sie geworden, ein Freier nicht. Sie können andere dann immerhin gesetzlich belehren, aber wehe, es kommt die stille Stunde, allein zu Hause, dann ist es wieder da, das Raunen. Aber aussätzig. Und hoffentlich kommt einmal ein Kind auf dich zu oder ein Außenstehender und sagt dir, du tust vieles und Großes, aber tu doch einmal einfach das, ja tu doch endlich, was Christus dir sagt. Komm her zu mir und bleibe mir und gib dein Recht auf. Das gilt uns, das gilt dir und mir. Da müssen wir nicht auf Außenstehende schielen. Ganz herrlich ist doch das hochberühmte Wort, das Jesu im Mund der Heilands ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, sagt er, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, so. Aber nein, wir müssen ja erst die weltberühmten, all die menschlich empfohlenen Lebenswasser durchprobieren, nicht wahr? Bevor wir uns in den schmutzigen Todesfluss bequemen. Und da fragt sich mancher lieber jahrelang, der immer noch zaudert, als ein Recht, als eine Meinung an Christus abzugeben, kann es wirklich so sein, dass es nur in ganzer Hingabe an Christus die Versöhnung mit Gott gibt und das Leben? Gibt es nur in Christus selbst den dauerhaften inneren Frieden, nicht auch einfach als Mitglied einer Gemeinde? Ja, wie viele sitzen unter uns oder sind gesessen, die alle nur möglichen Wasser durchforscht haben, von Damaskus über Indien und China, vielleicht auch Mekka, und von überall nehmen sie etwas mit, einen Schaden, eine Meinung. Ja, ich dachte, vor hunderten Kanzeln sind sie gesessen, zig Gläubige haben sie befragt, nur um dem einen auszuweichen, Christus allein. Und damit dem Leben und dem Frieden. Und dann, weil noch immer keine dauerhafte innere Ruhe vorhanden, beschreiten sie weiter tausend andere Fluchtwege in der Meinung, man muss doch Gott auch bequemer, weitläufiger finden können, als nur in Christus allein, der uns aber das so einfache Wort gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wir glauben ja an Gott, ja, aber mit Vorbehalt. Wir behalten uns vor, unsere Meinung haben zu dürfen vom Heil. Wenn wir das hören, was wir hören wollen, was wir gemeint haben, dann war das eine schöne Predigt. Dann war das ein gutes Gespräch. Ach, was scheint uns das so schwer, was so einfach ist. Wasche dich, so wirst du rein. Tauch dich siebenmal unter. Aber nein doch, ich meinte, na, wie vielen Menschen hat diese Art den Himmel verschlossen? Was werden sie sich einst quälen am Ort der Verdammnis mit dem Gedanken, gewusst hätte ich es, aber ich meinte. Zurück zum Text zu Naaman. Bei ihm ist es nun soweit. Er lenkt ein. Mag der Grund für seine Umkehr auch nicht ganz lauter sein? Wir sind und waren unter Garantie ja nicht besser, meist sogar viel zögerlicher. Und damit stehen wir vor dem erlösenden Wort, da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des meines Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ist es nicht ein freudiger Gedanke, dass nun der Tag anbricht, dass es hell wird im Herzen? Im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel steht, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Da passt das nicht hervorragend hierher, der Morgenstern geht auf im Herzen? Ein kleiner, aber der richtige, der von Gott geforderte Gehorsamsschritt. Und wir werden Gottes Wort erleben, es werde Licht. Apropos Morgenstern. Neben dem 2. Petrusbrief bringt die Bibel noch zwei andere Aussagen zu dieser wunderbaren Himmelserscheinung. Jesus sagt zu jedem Überwinder, der alles auf ihn abgestellt hat und damit sein Jesu Werk bewahrt bis ans Ende, nicht das eigene Werk, ich werde ihm den Morgenstern geben, in Offenbarung 2. Und dann löst er in Offenbarung 22 das Rätsel im letzten Kapitel der Bibel und sagt, ich bin der leuchtende Morgenstern. Damit aber noch einmal zurück zu Naaman, den wir bisher sagen hörten, ich dachte, ich meinte, und das ist nun vorbei. Als er sich siebenmal untergetaucht hatte, der hohe Feldherr, vor dem der König Israels sich so fürchtete, dass er seine Kleider zerriss, als Naaman sich so klein gemacht hatte, wie wir alle in der Taufe, so dass man nichts mehr von uns gesehen hatte, da ist er aus dem Wasser des Todesflusses gestiegen, neu, ganz rein gemacht. Im Wort Gottes steht, sein Fleisch war rein geworden, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und das ist das Bild, das Gottes Wort uns hier zeigt, von dem ich dachte, ich meinte, mit all seinen Weigerungen, Ausflüchten und Zornausbrüchen hin über das beständige Untertauchen in den stellvertretenden Tod Jesu. So sind auch wir zu einem neuen Leben hervorgegangen in Christus. Und nun zeigt uns die Bibel eine ganz andere Gesinnung bei Naaman. Da steht, und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach, siehe, jetzt weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Ja, er ging hinein, das hätte er vorher auch tun können. Aber der Stolz, seine Sünde hat das verhindert. Nun ist er hinzugetreten und sagt, jetzt weiß ich. Jetzt war es ihm aufgegangen, das helle Licht in seiner Seele. Mit der äußeren Hilfe, mit der Heilung des Aussatzes, hat sich der lebendige Gott seinem Herzen offenbart. Was er sich endlich ganz untertauchen wollte und so rein wurde. Kein Anflug von Hochmut, wie früher ist zu bemerken in all den folgenden Worten, die wir von Naaman dann hören. Was aber war das Geheimnis gewesen für den Wandel? Er ist, zwar nicht gleich, aber doch im rechten Moment gehorsam geworden, ganz gehorsam dem Wort Gottes im Glauben an das, was Gott tut. Und das ist der Umstand, den wir nicht falsch interpretieren dürfen. Das Wollen und das Vollbringen, das liegt immer nur bei Gott. Daher der Bericht über die so lange Weigerung des Feldherrn, bis Gott in das schier Unmögliche eingreift, sozusagen, wenn es bereits zu spät ist, wenn alles verloren scheint, damit der Mensch selber kein Verdienst hat, sondern Gott alles in allem ist. Sonst wäre nämlich das Heil unter unserer Beteiligung möglich. Jesus aber sagt, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und überlegen wir noch, was wäre gewesen, wenn nicht? Ja, wahrscheinlich hätte man dem Naaman nie wieder mit dem Wort Jordan kommen dürfen. Das wäre ein Dorn gewesen in seiner verloren gehenden, zornigen Seele. Und wie viele können heute nichts mehr hören von dem, woran sie einmal vorbeigegangen sind, in ablehnender Spinnerei und Hochmut. Ja, auch sie hatten gedacht, auch sie haben gemeint. Und nun vertreten sie als lebendige Tote diese ihre Meinung bis zum bitteren Ende. Sie wären dem Gericht entkommen, wenn sie Gott gehorsam gewesen wären und nicht immer gemeint hätten. Und noch eine weitere Wahrheit bestätigt sich in Naamans Geschichte. Gott redet zwei- oder dreimal zu uns, auf verschiedene Weise. Wenn er nicht mehr redet in der bestimmten Sache, von der wir genau wissen, dann wird das Weiterleben aber höchst aussätzig bleiben. Denn wir werden dauernd beurteilt, gerade wir. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, gib es auf, dem Wort und Tun Gottes immer noch deine Meinung entgegenzuhalten. Sag du nicht mehr, ich dachte, ich hätte gemeint, so muss es gehen, so muss es werden. Frage nach der Meinung des himmlischen Vaters und unseres Herrn. Er gibt gern und ohne Vorwurf, wie im Jakobus 1,5 steht bekannterweise. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ergeben wir Gott gegenüber alles Widerstreben auf. Lassen wir sie fahren, unsere Meinung, unsere Rechthaberei. Richten wir uns nach Jesu Meinung. Für immer. Bekenne deinem Heiland deine Verfehlung, deinen Unglauben, deine Halbherzigkeit. Lass seine Versöhnung, lass sein Kreuz deine ganze Schuld bedecken. Dann kannst du, mit deinem Erlöser gestorben und mit ihm geistlich auferstanden, fröhlich deine Straße ziehen. Und da geht der unaufhörliche Morgen für dich auf im ewigen Leben, das Christus dir hier schon gibt, das nahtlos hinübergeht in die Ewigkeit. Deshalb können auch wir es erzählen, wie steht dem künftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist, für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Ja, jetzt weiß ich. Ich weiß, dass Gott für uns ist. Er, der liebende Vater Gott, der verlorenen Söhnen den Weg bereitet in seinem Sohn. Es ist der Gott, der uns den Heiland gesandt hat, damit er Sünder selig mache. Dieser Gott ist unser Gott, ist mein Gott. Das weiß ich. Amen.
Amen.